Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann. Brauchen wir eine Brandmauer zwischen Antisemitismus und Israelkritik? Das ist das Thema unserer heutigen Diskussion. Ich freue mich außerordentlich dazu, zwei Persönlichkeiten hier begrüßen zu dürfen, die entscheidend in diesem Bereich tätig sind. Zum einen Frau Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Zuvor waren Sie bis 2013 deutsche Bundesjustizministerin und seit 2018 Antisemitismusbeauftragte des größten deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Dazu sind Sie noch Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtes. Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht, Unsere gefährdete Demokratie. Herr Abraham Lehrer, Sie sind seit 2014 Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. Sie tragen damit auch das Schicksal einer jüdischen Familie quasi mit dem ganzen Leid in diese Aufgabe hinein. Sie haben ja selbst vorher erzählt, wie Sie von Auschwitz und der ganzen NS-Vergangenheit ganz direkt betroffen worden sind in Ihrer Familie. Sie sind in New York geboren, sind aber in die Heimat Ihrer Eltern zurückgekehrt und haben diese sehr wichtige Aufgabe jetzt erfolgreich weitergeführt als Engagement für die jüdische Gemeinschaft. Nicht von ungefähr haben Sie dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen. Habe ich Sie richtig charakterisiert? Bitte korrigieren Sie mich.
Es ist nicht die Heimat meiner Eltern, in die Sie gekommen sind oder zurückgekommen sind, sondern es ist der berühmte Zufall, der dazu geführt hat, dass Sie in Deutschland, in Köln, hängen geblieben sind. Die Heimat ist Polen.
Ich spreche hier als Schweizer. Aber auch, und dazu noch, warum mich das Thema besonders interessiert. Ich glaube, es sind zwei Gründe. Zum einen habe ich in meiner Biografie über Jahrzehnte immer wieder mich intensiv mit dem Nahen Osten beschäftigt, war 2,5 Jahre Diplomat in Kairo, dann 5 Jahre Botschafter in Teheran und seither in anderen Funktionen auch mit der Region beschäftigt. Und gleichzeitig kommt dazu, dass ich nebst meiner Schweizerische Staatsbürgerschaft auch Deutscher geworden bin. Somit ist die deutsche Geschichte auch mit dem Nationalsozialismus und auch mit der Shoah Teil meiner Geschichte, mit der ich mich auseinandersetzen möchte. Obwohl, und hier ist vielleicht ein eigenes Gefühl dazu, ich glaube, Deutschland und die Schweiz unterscheidet sich in einem Punkt ganz radikal. Das ist, Ihre Familiengeschichten sind gebrochen, im schlimmsten Fall jüdische Familiengeschichten von Deutschland. Schweizerische Familiengeschichten sind über Generationen hinweg ungebrochen. Von daher die Schwierigkeit von uns, deutsche Geschichte zu verstehen. Ich habe dieses Thema gesetzt aus der Überzeugung heraus, dass im Kampf gegen Antisemitismus sich immer wieder das Problem stellt, wie ist die Abgrenzung gegenüber einer Kritik an der Politik von Israel. Die Ausgangslage ist, wir sehen, dass sich der Antisemitismus in Deutschland verstärkt hat. Wir sehen, dass auch die Kritik an der israelischen Politik zunimmt über Jahre hinweg, dass sich diese Kritik dann noch vermischt auf eine schwierige Weise mit Kritik am Existenzrecht des Staates Israel. Und dabei entsteht auch, und das ist aus meiner Sicht besonders brisant, eine wachsende Diskrepanz zwischen der Einschätzung in der Öffentlichkeit mit zunehmend kritischen Haltung und der Position der Regierungen. Eine Diskrepanz, die es schwieriger macht, politisch einzutreten für Israel. Und dabei zeigt sich auch, dass Israel-Kritik zum Vehikel wird für Antisemitismus. Von daher meine Frage, brauchen wir eine Brandmauer zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus? Darf ich das einfach mal, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie so fragen?
Eine Brandmauer, das hieße ja, es ist so klar abgrenzbar, dass es gar keinen Zweifel daran gibt, dass auf der einen Seite dieser sogenannten Brandmauer die durchaus legitime Kritik an der Politik eines Staates besteht und natürlich auch gegenüber Israel. Es ist ja schon das Besondere, dass man das immer betonen muss, dass Kritik an der Politik eines Staates durchaus gängig ist und dass das auch für Israel gilt. Und dass auf der anderen Seite der Brandmauer dann antisemitische Äußerungen und Verhaltensweisen stehen, die sich auch auf Israel beziehen, also das, was so mit diesem Begriff israelbezogener Antisemitismus auch verwandt wird oder verstanden wird. Und ich glaube, dass das so eine ganz klare, eindeutige Brandmauer nicht gibt. Aber es gibt Faktoren, über die man sich unterhalten muss. Wenn die eine entscheidende Rolle spielen, dann befindet man sich im Bereich des etwas versteckten Antisemitismus. Und anderes ist dann eben eine Kritik, die an den jeweiligen Politikern des Staates Israel auch durchaus angebracht und berechtigt ist. Und über diese Faktoren, glaube ich, muss man sich unterhalten. Mhm.
Herr Lehrer, ist der Begriff einer Brandmauer für Sie überhaupt akzeptabel? Lässt sich das trennen? Gibt es hier eine Grenzziehung oder ist es a priori schwierig?
Also ich halte es auch für sehr schwierig, fast unmöglich, weil für mich klingt das, dass auf der einen Seite die Dinge stehen, die justiziabel sind, und auf der anderen Seite sind die Dinge, die legitim sind. Und dieses genaue Zuordnen halte ich für nicht wirklich durchführbar, weil der menschliche Geist immer wieder sehr erfinderisch ist in dem, was er sich einfallen lässt, wie umgehe ich denn das Justiziable? Und deswegen glaube ich, ist diese Brandmauer oder die rote Linie oder ich nenne sie immer die braune Linie alleine ist, glaube ich, nicht wirklich zielführend. Den Antisemitismus, den israelbezogenen Antisemitismus auf Dauer zurückzudrängen. So leid es mir tut, da bin ich mit der Frau Leuthäuser-Schnarrenberger zunächst einmal einer Meinung.
Das heißt, es lässt sich gar keine Grenzlinie ziehen nach Ihrer Ansicht. Wenn dem so ist, dann befürchte ich, dass dadurch, dass dann Israel-Kritik in welcher Form auch immer, und dabei ist ja zu unterscheiden zwischen der Kritik an der Politik beziehungsweise am Verhalten von israelischen Institutionen einerseits und der Kritik am Existenzrecht des Staates Israel, aber dass Israel-Kritik dann automatisch in Verruf gerät oder Gefahr läuft, quasi antisemitisch zu sein, und das erschwert aus meiner Sicht die Bekämpfung des Antisemitismus.
Ich glaube, dass das vielleicht im Ansatz her stimmt, aber Israel-Kritik kann man, glaube ich, auf vielen Ebenen, auf vielen Feldern kennenlernen, sehen, die ohne Probleme eine Koalition, wie sie in Israel gegeben ist, kritisiert oder sagt, die lehnen wir ab oder die Politik, die diese Koalition macht. Aber die Dinge, die grundsätzlich, also das Existenzrecht des Staates Israel, steht für diese Personen außer Zweifel. Ich glaube, da haben wir genügend Beispiele, wo man aufzeigen kann, bei denen man aufzeigen kann, hier ist Israel-Kritik gemacht, vorgenommen worden. Aber es geht nicht so weit, dass man das Existenzrecht des Staates in Frage stellt.
Zum Beispiel, wenn man eben immer nur spricht von einer zionistischen Besatzungsmacht, dann ist das was anderes, als wenn man sich mit der Politik des Staates Israel beschäftigt. Dann verwendet man das Wort Israel nicht, aber da ist ja eine ganz klare Zielrichtung drin zu erkennen. Und deshalb bin ich der Meinung, wenn jemand so redet über diesen Staat und ihn derartig bezeichnet, auch gerade mit Blick auf die umgebenden Regionen, dann ist das nicht mehr eine politisch motivierte Kritik an dem, was aktuell in der Politik Israels passiert. Da sehe ich dann den Bereich zum Antisemitismus wirklich beschritten.
Ja, vom Moment, wo man antizionistisch argumentiert, geht es gegen die Existenz des Staates Israel. Es sei denn, man bezieht das Wort zionistisch, und das ist dann etwas fadenscheinig, lediglich auf Aspirationen außerhalb bestimmter Grenzen des Staates Israels und sagt, das ist auch Zionismus. Aber
das muss man dann aber vorher definieren, richtig, wenn man den Begriff so, wie er eigentlich meistens nicht verwandt wird, richtig, jetzt einbringen möchte in eine Debatte. Und deshalb habe ich auch dieses Beispiel so gewählt, weil da ist eigentlich schon die Zielrichtung ziemlich klar. Und deshalb kommt es immer auf wirklich auch konkrete Begriffe und Beispiele an, um das ein bisschen fassbarer zu machen für die, die sagen, ja Mensch, wir können doch Menschenrechtsverletzungen an den Palästinensern sehr wohl zum Thema machen. Wenn ich aber das damit verbinde, dass ich sage, Israel ist ein Staat, der das darauf anlegt, Menschenrechte zu verletzen, zielstrebig, macht das mit den Palästinensern seit Jahren und denkt gar nicht daran, irgendetwas anderes zu tun, dann muss ich mich doch fragen, ist das wirklich jetzt nur der Aspekt, dass ich mich über Verletzung von Menschenrechten unterhalte, oder steckt da nicht doch sehr viel mehr dahinter?
Das ist ja eine schwierig zu definierende Grenze. Wo läuft genau, die Kritik in Richtung der Unterstellung? Der Staat Israel hat sich das zum Ziel gemacht. Mhm. Oder der Staat Israel, auch in der Verteidigung seiner Sicherheit, verletzt Menschenrechte, was man nachweisen kann und kritisieren kann, ohne dass man damit das Existenzrecht des Staates in Frage stellt.
Und da muss man aber auch eines sehen. Es besteht vieles aus Reaktion und Gegenreaktion, gerade wenn eben auch mit Einsatz von Gewalt, mit Einsatz von militärischen Mitteln, ich denke jetzt mal an die Raketenbeschüsse der Hamas im Mai letzten Jahres, also noch ein ganz aktuelles Ereignis. Und da kann ich nicht nur die Reaktion von Israel nehmen, sondern muss ich schon den Gesamtkomplex betrachten. Und wenn ich dann von Opfern und Verletzten spreche, muss ich auch beide Seiten sehen. Klar. Und darf nicht nur mir eine Seite wirklich vornehmen, um daraus dann einseitige Bewertungen und Beschlüsse zu ziehen. Und wenn es um dieses ganz große Thema Menschenrechtsverletzungen geht, da muss auch genauso geschaut werden, wie weit werden denn zum Beispiel Rechte der Frauen verwirklicht und wie weit ist das möglich, da wo die Hamas das Sagen hat? Wie weit ist das denn im Gazastreifen möglich? Also Menschenrechtsverletzungen sind dann eben, ist ein sehr weiter Begriff, aber sobald ich anfange, ihn ausschließlich einseitig gegen eine Seite zu verwenden, dann verlasse ich ja eigentlich die Bereitschaft zu einem offenen Diskurs, sondern verfolge eine ganz bestimmte Zielrichtung. Und genau das macht eben auch dieses Thema, über das wir jetzt gerade reden, so schwierig.
Wenn es diese Zielrichtung hat, und die ist gefährlich, weil die richtet sich gegen das Existenzrecht im Endeffekt. Eine andere Sache ist die Frage, die Definition des Antisemitismus über diese 3D. Da hat man Doppelstandard, Delegitimierung, Dämonisierung. Ich glaube, über Dämonisierung brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten. Mhm. Über Delegitimierung, dort geht es um das Existenzrecht von Israel, klar. Beim Doppelstandard frage ich mich aber, ob eine Debatte in der Beurteilung von staatlichem Handeln eines Staates Israel, dessen Sicherheit wir zur Staatsraison erklärt haben, nicht anders gemessen werden kann als die Menschenrechtsverletzungen von Staaten, die uns nicht so nahe sind. Mit anderen Worten, wenn wir sagen, Doppelstandard trifft ein vom Moment, wo man, sagen wir mal, besonders Israel kritisiert, weil mit der Begründung, Israel ist uns besonders nahe, ist für mich das Argument des Doppelstandards nicht gültig, um zu sagen, da bin ich antisemitisch.
Lassen Sie mich das nicht mehr ganz aktuelle Beispiel Vereinigte Staaten von Amerika einführen. Unter Trump hat die Demokratie in Amerika mit Sicherheit eine Veränderung erfahren. Ob sie gelitten hat, ob sie in Gefahr war, ganz abgeschafft zu werden und alles, was wir Schönes darüber gehört und gelesen haben, ist, glaube ich, im Moment gar nicht so wesentlich. Ich glaube, der Unterschied, wenn man diese Betrachtungsweise, wie wir sie den Vereinigten Staaten unter Trump entgegengebracht haben, und die Betrachtungsweise, wie wir den Staat Israel oder wie unsere Presse, wie viele unserer Intellektuellen den Staat Israel von hier aus betrachten, dann sind das für meinen Begriff doppelte Standards oder unterschiedliche Standards, weil keiner käme auf die Idee zu sagen, dass in Amerika die Menschenrechte verletzt worden sind. Dass das, was im Kapitol passiert ist, fürchterlich ist, ist überhaupt keine Frage. Aber die Benennung, dass das die Demokratie, die Menschenrechte, die Grundrechte der Amerikaner verletzen würde, das würde dort keiner, wie soll ich sagen, wirklich sagen, oder die wenigsten haben es getan. Insofern sage ich noch einmal, ist das für mich um Ihre Frage zu beantworten, müssen wir nicht oder dürfen wir nicht dem Staat Israel gegenüber einen anderen Standard anlegen, zumessen, als wir es, sage ich mal, der Regierung in den besetzten Gebieten, in Gazastreifen oder so tun? Ich sage für meinen Begriff nein, weil entweder legen wir an die Staaten, mit denen wir zu tun haben, demokratische Spielregeln an, dann müssen diese demokratischen Spielregeln für alle gelten und sie müssen gleich gelten. Dann kann es nicht sein, dass die Europäische Union immer wieder, wie soll ich sagen, wegschaut, wenn also die Unterstützungsgelder, die in den Gazastreifen oder in die palästinensischen Autonomiegebiete fließt, dass die auf einmal verschwunden sind oder für Dinge genutzt werden, die überhaupt nicht, wenn Sie einen Politiker hier fragen würden, der sagen würde, nee, dafür habe ich das Geld nicht gegeben. Ja, ob Sie nun an die Schulbücher denken oder ob Sie an Dinge denken, die den Ausbau des Tunnelsystems dort betroffen hat oder so. Ich glaube, wir müssen einfach sagen, wenn wir demokratische Standards haben, dann müssen wir die an alle Staaten anlegen und dann müssen sie für alle Staaten gleich gelten. Mhm. Egal ob in, ich sag mal, Afrika, Asien oder Europa.
Die Frage ist für mich, inwiefern besteht die Gefahr, dass wir über die Einschränkung der Debatte, über gewisse politische Probleme bzw. über Positionen zu diesen Problemen, wir mit dem Argument des Antisemitismus die Debatte eingrenzen oder verhindern? Konkret, es gibt diese Organisation BDS. Das ist eigentlich eine Bewegung. Man weiß nicht recht, was die genau wollen. Das Problem ist nachgerade darin, dass es Menschen gibt im Namen dieser Bewegung, die sich äußern in einer Art, was vom Standpunkt des Existenzrechts von Israel überhaupt nicht akzeptabel ist, und gleichzeitig im Namen dieser Bewegung Positionen äußern, die aus meiner Sicht durchaus diskutabel sind, in der Kritik an Aktivitäten des Staates Israel. Jetzt, die Gefahr besteht natürlich, und da gibt es vor einer Woche, den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts über die Zulassung eines Entscheids, öffentliche Räumlichkeiten für Diskussion mit Beteiligung der BDS zu ermöglichen oder nicht zu ermöglichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, Moment, diese Debatte muss stattfinden können, das ist Teil der freien Meinungsäußerung. Mein Argument ist, es besteht die Gefahr, mit dem Vorwurf des Antisemitismus die Debatte einzugrenzen, und nicht so sehr, dass es nur darum ginge, die Debatte einzugrenzen, sondern dass meiner Sicht man dann Tür und Tor öffnet für den Vorwurf, ja Moment, Israel-Kritik ist nicht mehr legitim, man darf nicht mehr offen diskutieren, und das wirkt sich negativ auf die Möglichkeiten der Bekämpfung des Antisemitismus sein, dort, wo es aus meiner Sicht sehr dringend ist.
Also die BDS mal insgesamt als Bewegung genommen, weil sie ja nicht so eine festen Organisationsstrukturen wie eine Partei oder Verein oder so hat, verfolgt natürlich neben zum Beispiel der Debatte über Boykott von bestimmten Produkten ganz klar das Ziel, möglichst keinen Diskurs mit israelischen Sportlern, mit israelischen Wissenschaftlern, mit Künstlern zu haben. Und natürlich richten sie sich letztendlich gegen das Existenzrecht Israels. Und deshalb gibt es diese politischen Beschlüsse im Bundestag, in, ich glaube, allen Landtagen in Deutschland, die gesagt haben, also die BDS in dieser Gesamtheit betrachtet, nicht einzelne Punkte, die ordnen wir als antisemitisch in der Zielrichtung ein.
Die gesamte Bewegung.
Die gesamte Bewegung, und deshalb diese Beschlüsse, keine Gemeinsamkeiten, Veranstaltungen zu machen, aber eben auch nicht jetzt feste Kontakte aufzunehmen und so weiter. Das war eine politische Positionierung und ist nicht jetzt bindend eine Vorgabe für ganz konkrete Situationen. Hier hatten wir sie in München, da ging es um diesen Raum, den die Stadt München nach auch einem, ich glaube fast sogar einstimmigen Stadtratsbeschluss oder sehr deutlichen Mehrheitsstadtratsbeschluss vollzogen hat, Räume, öffentliche Räume der Stadt München nicht für eine Diskussion, die von der BDS-Bewegung beantragt war, zur Verfügung zu stellen, unter Berufung auf eben auch diese Beschlüsse. Und bei dem Thema ging es um die Debatte über diese Beschlüsse. Und da hat das Verwaltungsgericht in letzter Instanz, aber vorher auch schon die bayerischen Verwaltungsgerichte, haben gesagt, das geht hier um eine Beschränkung der Meinungsäußerung, weil es um das Thema ging. Wenn eine verfassungswidrige Partei einen Raum beantragt, eine verfassungswidrige Partei, dann kann man sagen, die bekommt keinen Raum. Wenn es eine Partei beantragt, die einem nicht gefällt, die aber nicht verfassungsrechtlich verboten ist, wird das schon schwieriger. Hier haben wir keine Partei, sondern eine Bewegung, und die will diskutieren und kann das auch, ihr Thema, was sie da nennt, natürlich öffentlich diskutieren. Kann man ihr nicht verbieten, geht auch nicht. Und die Frage ist, sind da öffentliche Räume auch eben notwendigerweise zu geboten oder nicht? Und da kommen wir jetzt in ganz schwieriges Unterholz juristisch, deshalb führe ich das nur so eine Sekunde aus, entschuldigen Sie bitte. Es geht darum, zu welchen Zwecken sind öffentliche Räume gewidmet. Und wenn sie für Diskussionsveranstaltungen gewidmet sind, dann ist es schon mal ganz schwierig per se zu sagen, die stelle ich nicht zur Verfügung. Es sei denn, man rechnet fest mit Tumulten, Ausschreitungen, dann habe ich aber das Argument der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, was ich immer habe. Wenn ich einen Raum habe, wo ich sage, das ist für Treffen von Schülerinnen oder mehr mit musealem Charakter oder mit anderen Formen geboten, dann kann ich auch viele andere ausschließen, nicht nur BDS, sondern auch andere. Das heißt, man muss sehr genau schauen, zu welchen Zwecken gibt es öffentliche Räume, aber es gibt natürlich immer welche zu Diskussionszwecken. Und nach dieser Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht wird man so nach meiner ersten Einschätzung wohl nicht komplett ausschließen können, dass dann auch für bestimmte Debatten, die von der BDS beantragt werden sollten, dass man denen per se sagt, nein, es gibt nicht einen Raum, der in der Verantwortung einer Kommune steht. Mhm. Aber man wird im Einzelfall schauen müssen. Und ich denke, Kommunen werden sich sehr genau überlegen, zu welchen Zwecken sie gerne gewisse Räume auch nutzen wollen. Dann kann man auch die Widmung entsprechend ändern oder erweitern. Aber generell zu sagen, es darf nicht diskutiert werden über ein Thema, das eben natürlich legitim ist, das wird nicht gelingen. Und deshalb ist es auch schwierig, eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, dass man grundsätzlich die Räume nicht zum Beispiel dann der BDS-Bewegung zur Verfügung stellt. Die Debatte werden wir jetzt noch führen müssen. Da gibt es Forderungen, ja, so eine allgemeine gesetzliche Regelung zu schaffen. Aber die muss dann auch stehen. Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man eine Regelung schafft und die hat keinen Bestand. Denn was ist die Folge? Dann wird man doch sagen, ja, BDS, das sind ja die Märtyrer, die sperrt man hier aus. So, und dann geht es gar nicht mehr um das Thema, um das man mit Fug und Recht streiten können muss. Und da kann man auch wirklich auch mal konkrete Punkte benennen, die nicht akzeptabel sind, die mit BDS verbunden sind. Aber zum Märtyrer machen, das finde ich ganz schlecht. Also von daher war nicht da vor, jetzt zu sagen, okay, jetzt regeln wir das mal schnell, dann haben wir das Problem aus der Welt.
Das ist ja eine lange Debatte. Und vielleicht zur Erklärung, BDS kommt von Boykott, Desinvestition und Sanktion. Die Idee der Bewegung ist, wir rufen zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegen Israel auf, mit dem Ziel, dass Israel die Besetzung sämtlicher besetzten Gebiete, wobei auch da nicht ganz klar ist, meinen Sie die Gebiete jenseits der Grenze von 1967 oder generell der israelischen Gebiete, dass eine Gleichstellung sämtlicher arabischer, israelischer Bürger mit den Juden im Staat Israel voll gefordert wird und das Rückkehrrecht sämtlicher Flüchtlinge sagen, bis das erreicht ist, fordern wir die Boykott, Desinvestition und Sanktionen. Das kommt in verschiedenen Präsentationen daher. teilweise in solchem Moment sagen kann, ja, es ist ein Mittel des nicht gewaltsamen Widerstands gegen politische Verhältnisse, gegen die man sich wendet. Das andere ist, dass man auch unterstellen kann, das geht zum Teil von gewissen Vertretern dieser Bewegung gegen das Existenzrecht von Israel. Jetzt hat es mit der Jerusalemer Erklärung vor einem Jahr den Versuch gegeben, Antisemitismus so zu definieren, dass man nicht ausschließt, dass man über oder mit BDS diskutieren kann über diese Position. Es geht nicht darum, ob man sagt, man unterstützt sie oder nicht, sondern es geht darum, ob man die Möglichkeit, mit oder über die BDS zu diskutieren, wegen des Antisemitismusvorwurfs überhaupt nicht zulassen möchte. Meine Argumentation ist, je weiter wir die Möglichkeiten der Debatte schaffen, desto besser oder leichter ist es, den Antisemitismus zu bekämpfen. Herr Lehrer, ich habe Sie so verstanden, dass das ein Holzweg ist, aus Ihrer Sicht. Können Sie das begründen?
Ja, für mich ist die Tatsache, dass BDS antisemitisch ist, in der Grundausrichtung, die ist für mich gegeben, die gilt für mich. Wenn ich also sage, dass das eine antisemitische Zielrichtung hat, dann stellt sich für mich die Frage, warum soll ich mit denen in einen wie auch immer gearteten Dialog eintreten, um Antisemitismus zurückzudrängen. Da habe ich meine Probleme, dass ich sage, also mit einem wirklichen Antisemiten, der wirklich überzeugt davon ist, mit dem sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit, keinen Sinn drin zu diskutieren. Ich bin daran interessiert, die Menschen, die sich für das Thema interessieren, die sagen, was hat es denn mit der Siedlungspolitik von Israel auf sich? Was hat es denn damit zu tun, dass bestimmte Waren in den besetzten Gebieten produziert werden und so? Was hat das damit auf sich? Da bin ich gerne bereit, in den Dialog einzutreten und zu diskutieren. Macht das Sinn? Was macht nicht Sinn? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Aber der überzeugte Antisemit und jemand, der so stringent und so konsequent Sanktionen gegen den Staat Israel fordert, beziehungsweise ihn in seinem Innersten, in seinem Kern treffen möchte, damit er, Entschuldigung, auf Knien kriecht und sagt, ich ziehe das alles zurück und ich lasse jetzt alles das zu, was du von mir forderst, da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin, mit dem zu diskutieren. Wenn ich darf, auch nach innen hin. Die jüdische Gemeinschaft hat in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen, auf ganz wenige Personen bezogen, bisher in ihrer Geschichte in Deutschland nach 1945 mit Vertretern von NPD, Republikanern, DVU oder von mir aus auch heute AfD gesprochen oder sich wirklich an den Tisch gesetzt, um einen Dialog darüber zu führen. Ist das ein Fliegenschiss? Ist es kein Fliegenschiss? Ist es ein Mahnmal der Schande und so weiter? All diese Dinge, jemand, der so etwas sagt, da muss ich sagen, da ist Hopfen und Malz verloren, mit dem möchte ich nicht in den Dialog treten.
Besteht nicht ein großes Problem darin, und das sehe ich in Ihrer Argumentation, dass die Trennlinie gar nicht richtig gezogen werden kann? Oder sehen Sie die Möglichkeit, eine Grenzlinie ziehen zu können zwischen aus Ihrer Sicht legitimer Kritik an der Politik von Israel einerseits und antisemitischer Position andererseits? Lässt sich das gar nicht trennen oder wie kann man argumentieren?
Noch einmal, es geht, glaube ich, um die grundsätzliche Einstellung. Wenn die, ich sage noch nicht mal positiv, aber wenn sie neutral ist gegenüber dem Staat Israel, dann glaube ich, ist derjenige, der sich mit den Dingen, mit der Politik einer von mir aus Netanjahu-Regierung oder von Vorläuferregierungen auseinandersetzt, ich glaube, der wird ohne Probleme seine Kritik anbringen können. Wenn wir aber Menschen haben, die von vornherein sagen, also diese Sanktionen, die müssen so hart sein, die müssen den Staat, ich sage es nochmal, im innersten Kern treffen, dass die Gesellschaft quasi gebrochen wird und dass die Gesellschaft sagt, wir wollen jetzt eine andere Regierung. Muss ich Ihnen sagen, erstens, ich möchte nicht, dass jemand sich aus Israel so sehr bei uns hier in Deutschland einmischt und ich mische mich auch nicht in Israel da so sehr ein, obwohl ich eine besondere Beziehung zu den Menschen und zu diesem Land habe. Aber es ist Israel, die Bürger dort, die entscheiden über ihre Regierung und nicht ich.
Aber ist es dann nicht ein Unterschied zwischen der Position zu sagen, das ist hoffnungslos? Mit solchen Leuten kann man nicht diskutieren, sprechen führt nicht weiter. Halte dich für eine legitime Position. Sie haben ihre Überzeugung, sagen, mit denen spreche ich nicht. Okay. Die Frage ist aber eine andere, wenn man sagt, der Staat hier in Deutschland muss Regeln aufstellen, dass Vertreter von Positionen, wie sie vertreten werden, von gewissen Teilen der BDS-Bewegung nicht die Möglichkeit bekommen, in der öffentlichen Debatte wirklich quasi einen Diskurs zu suchen, weil man sagt, das sind Antisemiten. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also weil die Frage, dass eine Jerusalemer Erklärung versucht, den Antisemitismus in einer Art zu definieren, die es ermöglicht, diesen Diskurs zu führen, ganz unabhängig davon, ob man diese Position teilt oder nicht, sondern lediglich die Legitimität der Diskussion, ist eine andere Position als Ihre, behaupte ich jetzt.
Also ich glaube nicht, dass man jemanden zwingen kann zu sagen, da möchte man jetzt gerne einen Diskurs führen, wenn man meint, das könnte irgend zu etwas Sinnvollem führen. Wenn man der Einschätzung ist und der Auffassung ist, dass mit Vertretern jetzt der BDS-Bewegung es keinen irgendwie zielführenden Diskurs geben kann, weil eine derartig festgefügte Meinung da ist, und zwar nicht nur über das Element von Sanktion als einem Element politischer Auseinandersetzung. Das ist ja ein Thema, was ich sehr wohl im Verhältnis zu anderen Staaten immer wieder verwende, ein gängiges Mittel von Politik. So steht es ja auch in der Jerusalem Declaration. Aber BDS ist ja viel mehr. Das ist ja nicht nur Sanktionen, sondern das ist eben die Verweigerung des Diskurses mit Menschen aus Israel. So, und da ist für mich die Grenze. Was soll ich mit denen denn diskutieren? Da diskutiere ich nicht darüber, wie finde ich vielleicht Wege auch aus gewissen Dilemmata-Situationen heraus. Nein, die verweigern den Diskurs. Hier wollen sie mit Menschen diskutieren, aber bloß nicht mit Israelis, weil das ist eine klare Brandmauer, die da aufziehen. Und von daher ist das für mich ein bisschen auch verlogen. Das ist auch ein bisschen verharmlosend, wenn ich da sage, ja, okay, mit BDS kann ich mir hier ganz friedlich hinsetzen, dann schauen wir mal und da reden wir mal ganz offen über Sanktionen. Es wird eine ganz bestimmte Zielrichtung verfolgt damit. Und da sehe ich ehrlich gesagt auch kaum einen Ansatz, einen Diskurs zu führen, der von Beginn an auch in gewissen Punkten ein offener ist. Und das ist doch gerade Ziel von Diskurs auch in unserer Gesellschaft. Und ich bin eine große Anhängerin davon und bin auch der Meinung, ja, wir haben eine weit gefasste Meinungsfreiheit. Das ist gut so. Aber wir haben eine enger gefasste Meinungsfreiheit, wenn es um nationalsozialistisches Unrecht und wenn es um Holocaust geht und Holocaust leugnen geht und auch dazu gehört, wenn man den Holocaust in einer Art und Weise relativiert und verharmlost oder abpackt als ein Element der Geschichte, ist heute jetzt keine Rolle mehr spielt.
Das ist illegal.
So, und da haben wir klare Regelungen gefasst. So. Und eine Bewegung, die BDS, kein Mensch hat gesagt in Deutschland, die kann hier nicht diskutieren. Natürlich kann die diskutieren. Die kann natürlich auch Räume kriegen. Die kann in jedes Gasthaus gehen, die kann überall hingehen. Und worüber wir jetzt debattieren ist, darf man ihnen öffentliche Räume grundsätzlich immer vorenthalten oder nicht? Ja. Und das ist nicht zulässig nach dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil, dass man ihnen öffentliche Räume grundsätzlich, egal in was für einer Konstellation, vorenthält. Punkt. So, und dann wird es eben auch, wenn es einen Antrag gibt, eine Kommune schauen, hat sie einen, passt das, wie ist die Gesamtsituation, und dann werden die da diskutieren können. Aber dass Herr Lehrer sagt, was soll ich denn mit denen diskutieren?
Vollkommen legitim.
Das ist doch vollkommen legitim.
Klar.
Aber ich kann in Deutschland, kann ich bis zu einem gewissen Grad auch Auffassungen vertreten, die natürlich konträr zu einer Mehrheitsmeinung gehen und die auch konträr zu bestimmten festen Elementen deutscher Politik gehen, die über Koalitionsregierungen hinaus Gültigkeit haben, wie es eben das Existenzrecht Israels ist. Dennoch kann ich in der Öffentlichkeit auch eine andere Meinung vertreten. Dann kommen wir dann dazu, ab wann wird das dann antisemitisch?
Das ist der Punkt. So.
Und wenn ich zum Beispiel dahin komme und sage, ich nehme die Juden als Juden, setzen sie gleich mit dem Staat Israel und delegitimiere dann sie, dann ist aus, vorbei.
Ja, klar.
Das geht eben nicht.
Dann wird es antisemitisch.
Und dann ist es antisemitisch.
Dann
ist
die Argumentation antisemitisch.
Genau so ist es. Und darüber ist natürlich ein Streit. Manche wollen, und das ist das Schwierige an der Debatte, die wollen vielleicht gar nicht über so einzelne Punkte debattieren. Die kommen von einer anderen Grundhaltung her. Die sagen, die Palästinenser haben eigentlich eine total schwierige Situation. Sie haben eigentlich null Perspektive. Ganz, ganz viele Menschen sind in Flüchtlingslagern. Sie haben noch nicht mal die Chance, da wo es die Autonomiebehörde gibt, einen Ansatz von Demokratie mal zu haben. Mhm. Da werden Wahlen immer rausgezögert, weil man die nicht will. So, das ist aber nicht das Thema, was die BDS debattieren will. Demokratie, sag ich mal, überall für Menschen zu versuchen zu ermöglichen. Was bringt es?
Darf ich eins ganz kurz anschließen? Wenn wir heute auf die sogenannten Montagsdemos schauen, die Impfverweigerer, Impfkritiker, Grundrechte, Einschränkungen und alles, was dazugehört. Und auf einmal sehen Sie dort Menschen, die mit dem gelben Davidstern, aber nicht den Davidstern, sondern Verweigerer. Also geschnitten ist es wie ein Davidstern. Also da muss ich Ihnen sagen, das ist für mich ein Level, eine Ebene wie Fliegenschiss, wie Mahnmal der Schande und so weiter. Das sind Menschen, die haben überhaupt keinen Zugang dazu. Und für uns ist es halt so, dass Deutschland eine besondere Geschichte hat. Die hat die Schweiz nicht, die hat Holland nicht, die hat Frankreich nicht. Da sind auch jede Menge Juden ermordet und umgebracht worden. Aber Deutschland hat eine ganz besondere Geschichte. Hier gelten, so wie die Frau Leutheiser-Schnarrenberger gesagt hat, gelten besondere Regeln. Und hier muss eine besondere Rücksichtnahme existieren. Für diese Dinge mit dem Davidstern und für solche Dinge wie BDS.
Und Intoleranz. Gewissen Äußerungen gegenüber, die anderswo offener gehandhabt werden können. Das ist verständlich.
Aber ich meine, Leugnen des Holocaust ist in fast allen Staaten erlaubt. Es gibt nur 3-4 Staaten, wo das Leugnen des Holocaust ein Straftatbestand ist. Es wäre in den USA undenkbar, dass jemals strafrechtlich mit ihrem Amendment Meinungsfreiheit in der Verfassung zu verbieten. Ich habe damals das Gesetz gemacht, deshalb erwähne ich das so, weil ich mich damals sehr intensiv damit beschäftigt habe, ist das noch möglich mit unserem Artikel 5 Meinungsfreiheit oder überschreiten wir eine Grenze? Und das Bundesverfassungsgericht hatte dann in einer Entscheidung gesagt, das ist eine besondere Situation, da ist so eine Sache möglich. Das wäre aber nicht möglich für andere Ereignisse aus der Geschichte.
Ja, wir haben ein Rassismusgesetz in der Schweiz, wo sie als Straftatbestand des Rassismus verurteilt werden können. Da können sie nicht kommen mit der Meinungsfreiheit. Also ich meine, das gibt Grenzen.
Ja, bei uns die Volksverhetzung ist eben auch eben so eine Grenze.
Die Frage ist natürlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es ist schwierig, hier eine Grenzziehung zu ziehen, weil man sehr rasch in Situationen reinkommt, wo Israel-Kritik in irgendwelcher Form als Vehikel dient für antisemitische Aussagen. Und das zeigt sich ja auch in Meinungsumfragen, wo man quasi beide Dinge miteinander auf eine ganz gefährliche Weise vermischt. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, es wäre doch im Interesse der Bekämpfung des Antisemitismus, dass man versucht, diese Grenze stärker zu ziehen. Sie sind nicht sehr optimistisch, dass es möglich ist, Herr Lehr.
Nein. Stimmt's? Ja. Nein, ich sage nochmal, der menschliche Geist ist sehr, sehr erfinderisch. Und jetzt die Juristen, Frau Leutheiser-Schnarrenberger, möge mir verzeihen, die machen tolle Gesetze und die haben tolle Konstruktionen für GmbHs und AGs und was weiß ich. Und immer wieder gibt es irgendwen, der findet die Schwachstelle. So ist der menschliche Geist. Der findet die Schwachstelle und findet das Loch, wo man reingehen kann, wo man über Steuerrückvergütungen Millionen, Milliarden aus den Rippen leiern kann und so etwas. Oder wenn ich an meine Jugend zurückdenke, da kamen die Spiele auf und dann wurden die Spiele gesichert. Und der menschliche Geist hat 4 Wochen später gab es das Knackprogramm, um diesen Kopierschutz wieder zu knacken. Dann gab es einen neuen und wieder 4. Also das ist das, was ich meine mit menschlichem Geist. Der ist sehr, sehr erfinderisch, Gott sei Dank. Und eine solche Trennlinie, Brandmauer, ist für mich...
Also Mauern sind generell in der Politik nicht immer sehr geeignet. Das wissen wir auch aus deutscher
Mauern
Geschichte.
Mauern überzeugen aber auch nicht und...
Wenn dem so ist, was gibt es denn zu tun? Also wo sehen Sie den Schwerpunkt gegenüber einer sich verstärkenden Tendenz des Antisemitismus in Deutschland und auch anderswo? aktiv zu werden, so dass man sagen kann, hier kann man was erreichen. Wie tut man das? Herr Lehrer, wie würden Sie der neuen Bundesregierung sagen, schaut her, jetzt müsst ihr 1, 2, 3 tun, sonst wird es noch schlimmer.
Das ist nämlich ein kleines Schrittchen kleiner auftreten. In meiner Ansprache zum 9. November in der Kölner Synagoge habe ich dem damals ganz, ganz frischen Ministerpräsidenten Wüst gesagt, ich glaube, es ist an der Zeit, wir brauchen einen großen runden Tisch. Auch wenn ich weiß, je größer der Tisch, desto mehr Leute da an dem Tisch sitzen, desto schwieriger wird es, das zu handeln. Aber wir brauchen einen großen runden Tisch, der alles mal auf den Prüfstein bringt und wo wir zusammen überlegen, von dem, was wir in den vergangenen 6, 7, von mir aus fast 8 Jahrzehnten an Arbeit in die Bekämpfung des Antisemitismus, in Gedenkkultur und alles, was dazugehört, investiert haben. Was davon hat sich wirklich bewährt und was davon, Entschuldigung, müssen wir in die Mülltonne schmeißen. Das ist kein Prozess, der innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen oder Monaten zu leisten ist. Aber ich glaube einfach, wenn wir uns nicht an diese Arbeit machen, werden wir noch mehr Generationen oder Teile von Generationen an den Antisemitismus verlieren.
Mhm. Frau Leutzer Schnellenberger, was empfehlen Sie, soll gemacht werden?
Gesprochen ist sehr viel. Es gibt wunderbare Reden, aber ich teile die Einschätzung von Herrn Lehrer. Es zählen natürlich am Ende auch Taten, auch Handlungen. Und wenn ich neben dem Gedenkstätten- und Erinnerungswegen natürlich auch die Prävention mal als allgemeinen Begriff hier verwenden darf, dann geht das nur, indem wir, und da wird man sich vieles ansehen müssen, indem wir versuchen, so früh wie möglich die Denkmuster und diese grundsätzliche Einstellung, die zu Antisemitismus führt. Und deshalb ist das ja eben mehr als Rassismus. Es hat rassistische Elemente, kann es haben, aber es ist sehr viel mehr und es ist nicht gleichzusetzen damit. Wenn man das nicht so früh wie möglich sichtbar macht, das ist mit Wissen verbunden. Wenn ich Stereotype nicht erkenne, laufe ich mit einmal den Falschen hinterher, weil ich einen Protest gegen eine Maske in einer bestimmten Situation teile, aber ganz andere Menschen da sind, die mich eigentlich mit benutzen wollen zu ganz anderen Meinungsäußerungen, wenn ich hinter denen herlaufe. Und wenn 40% junger Menschen nicht wissen, was Auschwitz bedeutet und wenn noch sehr viel mehr Menschen mit Sicherheit nicht wissen, was Wannsee-Konferenz bedeutet, dann kommen wir an einer nach wie vor intensiven Vermittlung von Wissen mit Bewertung, mit Blick auf unsere heutige Demokratie nicht vorbei. Und da gibt es verschiedene Ansätze, über die muss man reden, welche haben was gebracht, welche nicht. Wir sind ja inzwischen in einer Situation, wo wir auch Gedenkstättenkonzepte überdenken, dass man nicht nur opferzentriert sie ausrichtet, natürlich ohne es aus dem Blick zu verlieren, sondern ganz andere Elemente da drin hat, um junge Menschen heute zu sagen, könnt ihr euch das vorstellen, da nebenan, da stehen dann mit einmal Maskierte und holen Menschen raus, weil sie einer bestimmten Religion angehören und nichts passiert. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Ansätze, es passiert schon einiges, es hat sich einiges geändert, aber man muss wirklich auch versuchen zu schauen, wo haben wir noch strukturelle Defizite. Und deshalb ist mir zum Beispiel so wichtig, dass ich Mechanismen verbessere, auch in den weiten Bereichen der Strafverfolgung und Strafermittlung, dahin, dass in einem sehr viel größeren Zusammenhang Verhaltensweisen, die man für strafrechtlich relevant hält, zu betrachten und nicht sich konzentriert auf vielleicht hat da einer einen Stein gehoben und geworfen, sondern vielleicht zu welchem Zeitpunkt, warum, in welcher Situation, auf was und wie, hat er sich mal geäußert, ist er irgendwo zuzuordnen, also einen Gesamtkontext herzustellen. Und da kann man auch Strukturen noch sehr viel effektiver machen. Und das hat für mich auch mit Handeln zu tun. Aber ich teile die Einschätzung von Herrn Lehrer. Wir werden uns auch die nächsten Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, immer wieder damit beschäftigen müssen, weil Antisemitismus ist, so zeigt es bisher, die Geschichte über Jahrhunderte und nicht nur die schlimmste jüngere, nicht ausrottbar.
Also eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was man bis jetzt gemacht hat, um zu sehen, das Problem besteht und es so lässt sich das nicht einfach lösen.
Und weil einfach Situationen sich verändern. Politische Situationen verändern sich, womit einmal Menschen durch jetzt eine Pandemie und durch Beschränkungen, durch Existenznöte, durch Überforderung, durch Traumatisierung mit einmal vielleicht empfänglicher sind für einfache Erklärungsmuster, wie man sie eben hinter Verschwörungserzählungen dann auch immer wieder findet. Mhm. Und wenn sich so eine politische Situation ändert, dann ist mit einmal etwas leichter akzeptabel, was vielleicht noch vor 10 Jahren für viele Menschen als inakzeptabel galt und das auch mit Blick auf Antisemitismus.
Oder es wird schwieriger, was Sie jetzt gerade gesagt haben mit diesen Covid-Demonstrationen, die plötzlich Verschwörungsideologien servieren, die genau in die gleiche Richtung gehen.
Lassen Sie mich vielleicht noch ein Beispiel nennen. Wir haben viele, viele tausende Besucher jedes Jahr, die zu Synagogenführungen, ich sag mal, in Nicht-Corona-Zeiten gekommen sind. Davon sind etwa 50% von diesen 13.000 Schülerinnen und Schüler. Und natürlich haben wir darunter dann auch Lehrerinnen und Lehrer, die uns berichten, ja, dieses Wort du Jude, du Saujude auf dem Schulhof, das haben wir als Schimpfwort. Aber etwas, wie soll ich sagen, komisch anmutend wird es, wenn die Lehrerin der Lehrer dann sagt, ja, aber wissen Sie, wir haben kein einziges jüdisches Kind an der Schule. Dann fragt man sich doch, wo kommt das denn her? Wo haben die Kinder das her? Sind das alles die bösen Elternhäuser, die das den Kindern von Generation zu Generation weitergeben? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Aber ich habe auch keine wirklich vernünftige Antwort, wo kommt es denn her? Deswegen sage ich noch einmal, das sind Dinge, da müssen wir vielleicht forschen, da müssen wir investieren, da müssen wir drüber nachdenken, was hat es gebracht, was bringt es nicht mehr und wo müssen wir mit neuen Methoden, mit neuen Projekten beginnen zu arbeiten und versuchen, unsere Jugend, wie ich das immer nenne, zu impfen, zu imprägnieren, dass sie dem Antisemitismus nicht auf den Leim gehen.
Es braucht wahrscheinlich wiederholte Boosters, damit das überhaupt irgendwie möglich wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Vielen Dank.